Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Brainsnack der Stiftung Münch. Heute ist unser Gast der Gesundheitsökonom Boris Augurski. Er arbeitet am Wirtschaftsforschungsinstitut RWI in Essen, ist Professor an der Uni Duisburg und außerdem seit 2019 der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Münch. Eingeweihte kennen ihn als einen der Autoren des Krankenhaus-Rating-Reports, also als einen, der sich mit den Einnahmen und Ausgaben der Krankenhäuser, mit ihren Budgets und Finanzen bestens auskennt. Schön, dass Sie sich heute die Zeit für den Brainsnack nehmen, Herr Augurski.
Ja, guten Morgen, Herr Balster.
Wir wollen heute miteinander über die Zukunft der Krankenhäuser und des Gesundheitssystems in Deutschland reden. Als Ausgang dafür werfen wir aber einen Blick zurück ins vergangene Jahr. Herr Augurski, Sie haben zusammen mit Kollegen von der TU in Berlin gerade Analysen zum Leistungsgeschehen der Krankenhäuser und zur Ausgleichspauschale in der Corona-Krise vorgelegt. So lautet der vollständige Titel. Das ist eine Art Bilanz des Corona-Jahres 2020 mit einem Ergebnis, das manche in Deutschland überraschen wird, die sich vorgestellt haben, dass die Krankenhäuser in diesem Seuchenjahr besonders voll waren. Sie kommen zum Ergebnis, dass es viel weniger Krankenhausfälle gab und außerdem noch zu dem Ergebnis, dass die Krankenhäuser mehr Geld in der Kasse hatten als in anderen Jahren. Wie kann das denn sein? Lassen Sie mich mit dieser naiven Frage anfangen. Haben Sie irgendwas übersehen bei Ihren Analysen?
Na, tatsächlich haben die Krankenhäuser genau das gemacht, was die Politik wollte. Wenn wir uns alle erinnern, jetzt etwa im März 2020, als die Pandemie hier losging in Deutschland, war ja die Ansage an Krankenhäusern, bitte haltet Kapazitäten frei. Verschiebt alle Leistungen, die ihr sonst erbringt, also Wahlleistungen zum Beispiel, nicht sofort notwendige Leistungen im Krankenhaus. Und tatsächlich haben das die Krankenhäuser auch wirklich durchgängig gemacht. Wir sehen dann rückblickend in den Leistungsdaten und die sind hier vollständig. Wir hatten die gesamten Leistungen der Krankenhäuser für das Jahr 2020 hier in den Daten, dass in der Spitze 30-40% weniger Patienten in dieser Periode März, April 2020 behandelt wurden als in den früheren Jahren. Und das hat sich dann auch das ganze Jahr über gehalten. Das war dann so im Durchschnitt etwa 13% weniger stationäre Patienten im letzten Jahr in der Summe als in früheren Jahren. Und da muss man wissen, ein Krankenhaus verdient nur Geld, wenn Patienten kommen und die abgerechnet werden können bei den Krankenkassen. Und insofern haben die Krankenhäuser weniger Patienten und damit auch weniger Einnahmen. Jetzt war klar, der Gesetzgeber bzw. die Politik musste dafür einen Ausgleich schaffen, sonst wären alle Krankenhäuser ganz schnell pleite gegangen und hat dann das Instrument der Ausgleichszahlungen geschaffen. Also für jedes freigehaltene Bett bekamen die Krankenhäuser pro Tag in der Anfangsphase 560 Euro. Und damit konnten die Krankenhäuser dann wiederum zusätzliche Erlöse erwirtschaften. Und für uns war die Frage, die Aufgabe zu analysieren, wie hoch waren die Mindererlöse, also Mindereinnahmen der Krankenhäuser wegen weniger Patientenzahlen. Und umgekehrt, wie hoch waren die Ausgleichszahlungen des Bundes, der Politik. Und in der Summe kam dann das Ergebnis heraus, was Sie schon vorgestellt hatten, Herr Balster.
3,7% mehr Erlöse.
Genau. Also wenn wir dann alles in den Topf werfen, dann kommen wir im Durchschnitt zumindest für die Krankenhäuser auf 3,7% mehr Erlöse als im Jahr 2019. Also mit anderen Worten, diese Ausgleichszahlungen an die Krankenhäuser waren etwas höher als die Mindererlöse durch weniger Patienten. Und nur damit man mal eine Vorstellung hat von der Größenordnung, das waren so 10 Milliarden Euro an Ausgleichszahlungen letztes Jahr.
Überwiesen vom Bundesamt für Soziale Sicherung an die Krankenhäuser. Eine gewaltige Summe tatsächlich. Und Sie haben es gerade angesprochen, es gab zuerst die 560 Euro je freigehaltenem Bett und Tag. Das war aber nur die Anfangsregelung. Dann folgten zwei andere Regimes sozusagen, nach denen das Geld ausgegeben wurde. Und ich würde ganz gern mit Ihnen einmal diese drei Regeln durchgehen und Sie danach fragen, was Sie jeweils für die Vor- und Nachteile der gewählten Wege halten. Also am Anfang diese Pauschale, 560 Euro, war das eine gute Idee?
Naja, im Nachhinein war das vielleicht nicht die allerbeste Idee. Deshalb mussten wir ja auch etwas korrigieren. Aber wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, jetzt, wenn wir zurückblicken, im Mitte März 2020, es war die Ansage des Bundesgesundheitsministers, bitte verschieben Sie planbare Operationen und Eingriffe jetzt. Also sofort am 13. März kam dieser Appell. Und man musste dann ja ganz schnell eine Lösung finden, dass die Krankenhäuser weiter ihre Einnahmen bekommen. Denn ohne Einnahmen hätten sie ihr Personal nicht bezahlen können und hätten entlassen müssen. Und das wollten wir ja gerade vermeiden. Also die Fälle, die Patientenzahlen sollten runtergehen, aber gleichzeitig das Personal ja im Krankenhaus bleiben. Und da musste ganz schnell eine Lösung her. Und dann wurde relativ rasch gesagt, etwa 560 Euro pro Tag ist es, was ein Krankenhaus an Erlöse im Durchschnitt erwirtschaftet. Und genau das bekommen sie erstattet. Und jetzt muss man halt wissen, es gibt solche und solche Krankenhäuser. Es gibt kleinere Krankenhäuser, die machen eher Grundversorgung, die haben nicht so komplexe Leistungen. Da hat man dann vielleicht nur 300 bis 400 Euro pro Tag an Erlösen. Und dann haben wir Unikliniken, große Maximalversorger mit komplexen Leistungen. Die kommen dann auch schon mal auf 600 bis 700 Euro oder Fachkliniken. Und jetzt ist so, wenn man im Durchschnitt 560 bekommt, dann heißt es für solche Krankenhäuser natürlich große Unterschiede in den Erlösen. Und wir haben dann gesagt, im Laufe der Monate, die wir dann auch in dem Beirat tätig waren, wir müssen stärker differenzieren und haben letztendlich dann nach diesem Schweregrad der Patienten differenziert. Also Krankenhäuser mit komplexeren Patienten, die auch im Durchschnitt höhere Erlöse pro Tag erwirtschaften, konnten dann bis auf 760 Euro Ausgleichszahlungen pro Tag kommen und Krankenhäuser mit eher einfacheren Leistungen auf 360 Euro pro Tag. Also wir hatten dann nach unten wie nach oben differenziert.
Wenn man von der anderen Seite sieht, dass alle es ja mit den Corona-Patienten zu tun hatten in der Krise, hört sich das ja erstmal ungerecht an, der Seite gesehen.
Ja gut, also natürlich haben alle irgendwie die Aufgabe gehabt, Corona-Patienten zu versorgen. Aber die Frage, also die ökonomische Frage ist ja, auf was muss ich verzichten? Und ein Krankenhausbetrieb ist natürlich auch darauf ausgerichtet, dass er sozusagen konstant läuft. Und wenn ich jetzt die Aufforderung habe, ich soll meine Patienten nach Hause schicken quasi oder erst gar nicht einbestellen, dann hängt es ja davon ab, was ich sonst üblicherweise an Leistungen erbringe. Und wie gesagt, wenn das sehr komplexe sind mit hohen Erlösen pro Tag, dagegen stehen ja auch in meinem Krankenhaus höhere Kosten pro Tag. Ne? Ich habe dann auch ganz andere Kostenstrukturen. Dann werde ich, wenn ich diese nicht mehr behandle, diese Patienten, viel größere Erlöseinbußen haben und brauche deshalb auch ganz andere Ausgleichszahlungen.
Diese Staffel gilt gewissermaßen bis heute. Große Krankenhäuser mit schweren Fällen bekommen mehr Ausgleichszahlungen als kleine Krankenhäuser, wenn wir uns mal so vereinfachen. Allerdings mit einer Einschränkung, dass es das Geld nur noch dann gibt, wenn die Fallzahlen in dem jeweiligen Landkreis, der jeweiligen Stadt ein bestimmtes Niveau erreicht haben. Und wenn ein bestimmter Anteil der Intensivbetten belegt ist, also das ist sozusagen als Verkomplizierung oder Einschränkung dazugekommen. Wie gut sind diese Einschränkungen oder Bedingungen nach Ihrer Analyse? Wie funktionieren die?
Ja gut, also zunächst mal, angefangen hat alles mit der ersten Welle und die Aussage, jedes Krankenhaus bekommt diese Freihaltepauschale. Und auch die Differenzierung dann in die fünf Kategorien, also von 360 bis 760 Euro, war auch immer noch unter der Prämisse, jedes Krankenhaus bekommt diese Freihaltepauschale. Und da hat man dann schon relativ bald gemerkt, so in der zweiten Jahreshälfte, da summieren sich Milliarden Euro an Ausgleichszahlungen an. Und das Finanzministerium, das letztendlich dafür zuständig ist, weil es über Steuermittel finanziert wurde, wurde etwas nervöser. Und es wurde immer mehr die Frage gestellt, braucht eigentlich jedes Krankenhaus diese Ausgleichszahlungen? Insbesondere, wenn es sich nicht um Corona-Versorgung kümmert. Und deshalb kam dann zu Beginn der zweiten Welle, also im Herbst 2020, die Frage auf nach einer noch stärkeren Differenzierung, beziehungsweise, dass man selektiv nur bestimmten Krankenhäusern diese Ausgleichszahlungen zukommen lässt. Und Sie hatten die Kriterien genannt, Herr Balster, und ein wichtiges Kriterium ist auch, dass nur Krankenhäuser, die selbst die Notfallstufe 2 und 3 haben, also die auch wirklich die komplexeren Notfälle in der Regel behandeln, für diese Freihaltepauschale in Frage kommen, das heißt für die Corona-Versorgung. Vorausgesetzt natürlich, es gibt auch Corona-Fälle in so einem Landkreis, also dass es da eine hohe Inzidenz ist und auch wenig freie Intensivkapazitäten. Und dann ist ja die Aufforderung an die Krankenhäuser so, jetzt müsst ihr Kapazität freischaufeln, damit ihr in eurem Landkreis, wo es eben viele Fälle gibt, auch tatsächlich Corona-Versorgung machen könnt. Das hat sozusagen, das war dann die neue Phase, die dritte Phase dieser Freihaltung, dass nur noch selektiv die Pauschale gewährt wurde. Ich halte das schon für richtig, aber auch das hat wieder gewisse Kollateraleffekte, die man dann zusätzlich berücksichtigen muss.
Woran denken Sie?
Also nehmen Sie mal folgendes Beispiel. Sie haben in einem Landkreis ein Krankenhaus, Notfallstufe 2 oder 3, und das kümmert sich um die Corona-Versorgung und bekommt dann auch die Freihaltepauschale. Und gleichzeitig haben Sie in so einem Landkreis andere Krankenhäuser, die vielleicht mehr so Grundversorgung machen, weniger komplexe Dinge und eben offiziell eben nicht für diese Corona-Versorgung vorgesehen sind. Das ist erstmal richtig, diese Aufteilung, aber wenn das Krankenhaus im Zentrum, das sich jetzt um Corona kümmert, vielleicht zu wenig Personal hat und von den anderen Krankenhäusern drumherum Unterstützung im personellen Bereich braucht, sodass dann die anderen Personal ins Zentrum schicken, dann haben ja die in der Peripherie auch das Problem, dass sie gar nicht die üblichen Patientenzahlen behandeln können. Sie sind dann zwar nicht direkt an der Corona-Versorgung beteiligt, aber sie unterstützen das Zentrum und haben aber keine Ausgleichszahlungen. Und das führt dann zu gewissen Unwuchten, dass man zwar seine Patientenzahlen runterfährt, weniger Erlöse erwirtschaftet, weniger Rechnungen an Krankenkassen stellen kann, aber gleichzeitig auch keine Ausgleichszahlungen erhält. Das kam immer wieder mal vor. Oder dass ich halt als normales Krankenhaus, das nicht in der Corona-Versorgung jetzt engagiert ist, halt trotzdem weniger Patienten habe, weil aufgrund der Hygienevorschriften ich weniger Betten belegen kann. Und so leiden dann doch auch die anderen Krankenhäuser darunter.
Was ist das Regime, das bis heute gilt? Jetzt, wir sprechen Ende Mai 2021 miteinander im Großen und Ganzen. Nun sind die Fallzahlen aber fast überall in Deutschland gesunken in den vergangenen Wochen. Heißt das, es wird bald keine Ausgleichszahlungen mehr geben?
Na, ich glaube, wir werden schon noch Ausgleichszahlungen hier und da haben. Wir werden auch noch Landkreise haben, die eine höhere Inzidenz aufweisen, also zum Beispiel höher als 70. Das ist im Moment auch der Fall. Also die Regel gilt weiter, aber es werden immer weniger Krankenhäuser sozusagen in diesen Kriterienkatalog reinfallen, um dann Ausgleichspauschalen zu bekommen. Ich möchte aber auf einen wichtigen Punkt hinweisen, den man auch in diesen Gesetzesänderungen eingebaut hat. Wenn ich nämlich als Krankenhaus im Jahr zum Beispiel 2020 weniger Erlöse habe als im Vorjahr 2019, zum Beispiel weil ich eben nicht so viel Ausgleichszahlungen bekommen habe, dann kann ich einen Erlösausgleich beantragen. Das heißt, also nochmal, ich habe weniger Erlöse als 2019, dann kann ich einen Teil dieser fehlenden Erlöse von den Krankenkassen erstattet bekommen, sodass ich wieder etwas hochgehoben werde in der Erlössituation. Und das ist so eine Art Auffangnetz, das für alle Krankenhäuser gilt, nicht nur für die Corona-Versorgung vor allem gewährleisten. Und das gilt auch 2021. Also man hat auch für 2021 diesen, wir nennen es Budgetausgleich oder Erlösausgleich, fortgeführt, sodass die Krankenhäuser, wenn sie jetzt im Laufe dieses Jahres weiterhin unterhalb der Erlössumme 2019 bleiben, am Jahresende dann einen Ausgleich erhalten.
Heißt das, schiefgehen kann finanziell nichts für ein Krankenhaus in diesem Jahr?
Also der Ausgleich ist nicht perfekt, das heißt, man kriegt nicht einfach das erstattet, was man früher hatte. Insofern fehlt schon etwas in der Kasse. Aber es ist so eine Art Netz gespannt, dass man nicht ganz tief fällt, sodass ich glaube, dass es für die meisten Krankenhäuser durchaus so sein wird, dass man durch dieses Jahr gut kommt, auch durch das Vorjahr, obgleich da fehlen noch viele Verhandlungen mit den Krankenkassen. Also das ist noch nicht alles durch. Aber ich gehe im Moment davon aus, dass 2020 und 2021 für Krankenhäuser noch so sein sollte, dass sie wirtschaftlich durchkommen.
Sie haben schon darauf hingewiesen, dass es eine Abstufung gibt, welche Krankenhäuser welche Fälle behandeln und welche Krankenhäuser welche Ausgleichspauschalen bekommen. Nach dem, was Sie festgestellt haben, wer hat denn die Last der Seuche am meisten getragen? Wer hatte am meisten zu tun mit den Fällen, umgerechnet auch auf die eigene Leistungsfähigkeit und Stärke? Wo hat sich die Sache eigentlich abgespielt? In den Krankenhäusern, die übers Land verteilt sind, die dichte Struktur, hat die sich bewährt, oder sind es eher Zentren gewesen, die wichtig waren?
Also beteiligt haben sich tatsächlich alle Krankenhäuser, überall von kleinen bis ganz großen, wenn man das jetzt mal so als Differenzierungsmaßstab nehmen, hat man Corona-Patienten versorgt. Wir stellen allerdings fest, dass kleinere Krankenhäuser dann auch häufiger weiterverlegt haben. Also das war dann wahrscheinlich so einfach. Man kommt ja als Patient, der an Covid-19 erkrankt ist, nicht unbedingt schon in einem Stadium, der hochgefährlich ist. Also man kann dann erst versorgt werden in einem kleineren Krankenhaus, dann verschlechtert sich die gesundheitliche Situation und dann wird weiter verlegt in ein größeres, das dann auch die Intensivkapazitäten hat und diese intensivmedizinische Versorgung gut leisten kann. Also mit anderen Worten, es hat schon eine gewisse auch Patientenselektion dann stattgefunden. Und am Ende des Tages haben natürlich die Großen, die Unikliniken, die Maximalversorger auch mit der Intensivmedizin eine große Last getragen und tragen sie auch noch jetzt, weil da immer noch viele Menschen auch über Wochen auf Intensivstation liegen. Und die kleineren waren dann so eher, sage ich mal so, Auffangkrankenhäuser, die größeren entlasten konnten. Denn sinnvollerweise macht man ja in den größeren mit guter Intensivmedizin die komplexeren Fälle und versucht dann in der Peripherie bei den etwas kleineren Krankenhäusern die einfacheren Corona-Fälle zu behandeln.
Alles in allem war die Auslastung der Krankenhäuser im vergangenen Jahr so niedrig wie nie, seit Sie das zählen, habe ich Ihnen dem Papier entnommen oder der Analyse entnommen. 67% Bettenauslastung auf den Intensivstationen, die wir als besonders belastet eigentlich abgespeichert haben, auch nur 68,6%, also auch weniger als in den Vorjahren. Und von den Patienten, die stationär behandelt wurden, war jeder 50. an Covid-19 erkrankt. 2%, auf den Intensivstationen waren es 4%. Zwei Fragen daran, die daran anschließen, Herr Gurzki. Sind das verglichen mit anderen Diagnosen eigentlich hohe Anteile? Also kommen andere einzelne Diagnosen auf ähnliche Prozentzahlen wie Covid-19 im vergangenen Jahr? Und das andere, aus der Bettenauslastung, die wir jetzt gesehen haben, was wird daraus folgen? Heißt es, wir brauchen eigentlich eher weniger Betten in den Krankenhäusern, wenn so viele leer stehen in der Seuche?
Ja, das sind ganz wichtige Fragen, nämlich die Frage, was kommt danach? Aber zunächst mal Ihre Frage, hatten wir jetzt viele Corona-Patienten? Es ist immer die Frage, wie man clustert. Also tatsächlich 2% aller Krankenhausfälle waren Corona-Patienten. Das ist dann für sich genommen schon viel, ja, weil natürlich es auch viele andere Krankheitscluster gibt, wo man dann auch vielleicht nur 1%, 2% oder 3% hat. Wenn ich natürlich anders cluster, dann kann ich auch sagen, Mensch, war gar nicht so viel. Aber wir haben in Deutschland in den normalen früheren Jahren so 19 Millionen Patienten immer gehabt. Und wenn Sie davon jetzt mal 2% nehmen, dann reden wir ja auch schon über 400.000 Menschen. Und das ist ja schon eine große Nummer. Und es gab ja noch viel mehr Erkrankte, die aber nicht unbedingt im Krankenhaus waren. Und dann war auch die Maßgabe freihalten, Bettenkapazitäten freihalten. Also man hat letztendlich mehr Patienten herausgehalten aus dem Krankenhaus, als dann durch Corona neu reinkamen. Das war durchaus ja auch gewollt, weil wir wussten nicht genau, was auf uns zukommt. Und wir wussten auch nicht, wie stark die politischen Maßnahmen, also ich sage jetzt mal diese Lockdown-Maßnahmen, wirken würden, um so dieses exponentielle Wachstum, das man bei Corona erwarten konnte, auszubremsen. Wir hatten in den Nachbarländern gesehen, in Frankreich, in Italien, in einigen Regionen und ja auch dann noch in der dritten Welle in Tschechien, Polen, wie dort die Auslastungen ganz stark hochgingen, gerade im intensivmedizinischen Bereich. Und wir wollten nie an diese Auslastungsgrenze kommen. Das ist uns rückblickend auch gelungen. Wir hätten noch mehr Puffer gehabt, aber das ist sehr schwer zu steuern, dass man exakt so viel quasi frei hält, wie man dann auch für Corona braucht. Das weiß man meistens dann doch erst hinterher. Und dann muss ich hinzufügen, ja, 4% Corona auf Intensiv im Durchschnitt. Allerdings, das ist über die Zeit doch sehr stark unterschiedlich gewesen. Da kann es ganz stark nach oben gegangen sein. Und in manchen Krankenhäusern, die ja dann auch speziell Corona versorgt haben, ging das noch viel stärker hoch. Da war dann mehr als die Hälfte auf Intensiv mit Corona belegt. Und regional unterschiedlich. Ne? Wir hatten ja Bundesländer, nehmen wir mal Thüringen oder auch Sachsen, da hatten wir die Spitzen schon relativ stark erreicht in manchen Monaten. Und woanders war ganz wenig los. Beispielsweise in Schleswig-Holstein hatten wir weniger Fallzahlen. Also so ein Durchschnitt über ganz Deutschland, der täuscht dann auch ein bisschen über die lokalen Ausbrüche hinweg. Und wir hatten 2020 in den ersten beiden Monaten, also Januar und Februar, noch gar keine Corona-Patienten. Das muss man auch dazu rechnen. Also in der Summe, denke ich, sind wir da ganz gut, was die Kapazität angeht, durchgekommen. Und jetzt Ihre andere Frage, was heißt es jetzt perspektivisch? Wenn wir auf diesem Niveau bleiben, also ich sage mal so 10% weniger Patienten, stationäre Patienten, also weniger Betten, die dann auch gebraucht werden, dann ist völlig klar, dass die Krankenhäuser ab 2022 damit wirtschaftlich nicht klarkommen werden und wir einen großen Einbruch erleben werden, weil dann gibt es auch keine Ausgleichszahlungen mehr. Das heißt, wenn wir auf dem Niveau bleiben, brauchen wir weniger Betten. Ja? Und ist es jetzt schlimm? Also wir hatten schon vor der Pandemie diese Debatte, die Medizin wird ambulanter, man muss gar nicht immer alles im Krankenhaus im Bett machen. Vielleicht kann man im Krankenhaus auch ambulant stärker tätig werden, da etwas umschichten. Das haben wir auch vor der Pandemie intensiv diskutiert und kommt jetzt noch intensiver wieder hoch, wenn wir sehen, dass eigentlich die Betten, die wir haben, gar nicht in dem Ausmaß, selbst in einer Pandemie, gebraucht wurden.
Das ist ein sehr spannender Punkt in Ihrer Analyse, finde ich. Sie haben nämlich herausgefunden, dass es große Unterschiede gibt bei den Arten von Eingriffen, die verschoben wurden. Also planbare Eingriffe sollten verschoben werden. Das war die Vorgabe oder ausgesetzt werden. Und dann haben Sie sich die Daten genauer angeschaut und gesehen, welche Eingriffe tatsächlich verschoben wurden. Und da gibt es große Unterschiede zwischen der Hüft-OP, einer großen, die man verschieben kann natürlich, und anderen Arten von kleineren Eingriffen, die verschoben werden können. Was waren Ihre Ergebnisse, wenn Sie das mal zusammenfassen könnten? Ich glaube, das ist sehr hilfreich oder öffnet einem die Augen dafür, was eigentlich passiert ist in den Krankenhäusern.
Ja, also das ist wirklich sehr spannend, was ist eigentlich passiert in der normalen Versorgung. Und sagen wir so, einfach als Marker, so etwa 13% weniger Patienten wurden in den Krankenhäusern versorgt. Das ist der Durchschnitt für das gesamte Jahr 2020. Und für uns war dann die Frage, in welchen Segmenten ist diese Zahl noch höher, also wurden noch weniger als früher versorgt und wo eben ist die Zahl geringer. Also ich nenne jetzt mal Beispiele. Im Bereich Herzinfarkt wurden tatsächlich auch weniger versorgt. Da sank die Zahl der Fälle allerdings nur um 7%. Sie sank aber, das ist schon erstaunlich für sich. Man würde ja erwarten, das ist konstant. Sie sank um 7%. Wobei man dann sieht, dass die etwas leichteren Herzinfarkte stärker rückläufig waren als die etwas komplexeren Herzinfarkte. Das gleiche gilt für Schlaganfall. Dort haben wir eine Reduktion um 4%, auch unterdurchschnittlich. Wo man ganz klar sieht, dass es keinen Einfluss gab, war bei Geburten. Ja, also das können Sie nicht das können Sie nicht einfach steuern. Da haben wir konstante Geburtenzahlen tatsächlich. Und jetzt kommt die große Frage, was ist eigentlich mit Leistungen, die man typischerweise vielleicht auch ambulant erbringen kann? Und das nennt man dann die ambulanz-sensitiven Fälle. Und da haben wir zum Teil dann Reduktionen von 20, 25 bis zu 30%. Also ich nenne mal Asthma, Diabetes, Bluthochdruck. Da wurde deutlich weniger im Krankenhaus gemacht und vielleicht mehr ambulant, das wissen wir noch nicht, weil wir die ambulanten Daten noch nicht haben, aber wir vermuten. Und das ist dann die Frage, was passiert nach Corona mit diesen Fällen? Kommen die wieder ins Krankenhaus zurück? Also wird dann auch wieder das Ambulanzsensitive im Bett gemacht oder bleibt es für immer draußen, also wird ambulant gemacht? Ich kann Ihnen die Frage noch nicht beantworten, dafür sind die Daten einfach noch nicht da und wir können noch nicht, haben noch nicht die langen Perioden, um das zu sehen. Aber wenn wir mal die Annahme machen, davon kommt nicht alles zurück, dann werden wir einen großen Wandel im Krankenhausbereich bekommen.
Wäre das medizinisch bedenklich? Wäre Deutschland dann ein Land, das komplizierte Behandlungen ins Ambulante verschiebt?
Also, ich halte das nicht für bedenklich, wenn wir mehr Krankenhausfälle, die bisher auf Station behandelt wurden, künftig ambulant erbringen. Denn wenn wir auch mal schauen, was jetzt in der Pandemie geschehen ist, dann kann man schon sagen, im Durchschnitt sind die komplexeren Fälle weiter im Krankenhaus und im Bett behandelt worden. Wir sehen zum Beispiel auch, dass dieser Case-Mix-Index, also der den Schweregrad der Patienten misst, stark gestiegen ist im letzten Jahr. Das heißt, man hat die einfacheren Fälle herausgenommen aus dem Krankenhaus und die komplexeren drin gelassen. Und wir sehen auch, dass die ambulanz-sensitiven Fälle bis zu 30% weniger im Krankenhaus behandelt wurden. Und wenn wir mal uns anschauen, andere Länder, meinetwegen im Europa-Vergleich, dann sehen wir, dass Deutschland da auch viel Potenzial hat. Also wir hatten vor der Pandemie 23 Krankenhausfälle auf 100 Einwohner in Deutschland, während beispielsweise Dänemark nur 13 Krankenhausfälle auf 100 Einwohner hatte. Also 40% weniger solche Krankenhausfälle. Da wird mehr ambulant gemacht. Da wird auch mehr ambulant am Krankenhaus gemacht, weil es diese Sektorengrenze nicht gibt. Und ich denke, das ist ein Potenzial für Deutschland. Das muss jetzt nicht 40% sein, das sind auch andere Faktoren noch wichtig. Aber ein relevanter Anteil können wir künftig oder könnten wir auch heute schon ambulant erbringen. Und die Pandemie hat diese Debatte stark jetzt befeuert. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie machen wir das so, dass auch die Krankenhäuser dadurch nicht finanziell so ausbluten, dass sie am Ende dann Insolvenz anmelden müssen. Dann haben wir auch nichts gewonnen. Also wir müssen das Vergütungssystem so anpassen, dass man gerne ambulante Leistungen erbringt. Und das wird eine Debatte sein, die jetzt schon im Hintergrund läuft, die nach der Bundestagswahl auf den Tisch kommt. Und dann für 2022, wo ich doch hoffe, die Pandemie wird dann zu Ende sein, Veränderungen nach sich ziehen wird.
Herr Gurzki, wie Sie Eindruck haben, die Krankenhausträger, die Krankenhausmanager, dafür auch gute Ideen?
Also ich glaube, die Ideen reifen gerade. Sie müssen sich dann noch auf einiges einstellen. Sie müssen zum Beispiel auch im Krankenhausbetrieb Veränderungen vornehmen. Die Infrastruktur, die Kostenstruktur muss ambulanter werden. Im Moment ist es stark auf stationär ausgerichtet. Die Ideen entwickeln sich gerade und es wird die große Frage sein, wie man auch mit den niedergelassenen Ärzten, vor allem der fachärztlichen Versorgung, zusammenarbeiten kann. Denn dort wird es an diesen Grenzen ja auch zu Schwierigkeiten kommen. Und das wird die nächste Herausforderung. Da ist dann aber auch die Politik und die Selbstverwaltung stark gefordert.
Das sind die Dinge, die nach der Bundestagswahl auf uns zukommen. Herr Gurzki, vielen Dank, dass Sie heute mit uns darüber diskutiert haben. Eine Frage oder über Fragen, die uns noch einige Zeit beschäftigen werden und die für das Krankenhaussystem in Deutschland tiefgreifende Veränderungen mit sich bringen könnten.
Ja, vielen Dank, Herr Balster, für das Interview und bis bald.
Machen Sie es gut.
Danke. Tschüss.
Tschüss.